Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Ute Meier am Mikrofon. Guten Tag. Die mutmaßlich rechte Terrorzelle, die Mitte Februar ausgehoben worden ist, war heute Thema im Innenausschuss des Nordrhein-Westfälischen Landtags. Wir schauen gleich genauer drauf. Im brandenburgischen Velten im Norden von Berlin möchte man lieber nicht zu sehr an die Hauptstadt angebunden werden. Und in den Gefängnissen von Baden-Württemberg herrscht akute Personalnot. Auch das sind Themen hier bei Deutschland heute. Die Umtriebe der mutmaßlichen rechten Terrorgruppe rund um Werner S., die Mitte Februar aufgeflogen ist, waren heute Thema im Landtag von Nordrhein-Westfalen, genauer gesagt im Innenausschuss. Am 14. Februar waren in 6 Bundesländern Razzien durchgeführt worden. 12 Männer sitzen seitdem in Untersuchungshaft. Der Gruppe wird vorgeworfen, Anschläge auf Moscheen, Asylbewerber und Politiker geplant zu haben, um die deutsche Gesellschaft ins Wanken zu bringen. Werner S., der mutmaßliche Anführer der Gruppe, ist ein 53-jähriger Deutscher aus dem Raum Augsburg. Ein Unterstützer stammt aus Hamm und war pikanterweise Verwaltungsmitarbeiter der Polizei. Der Mann wurde vom Dienst suspendiert. Unser Landeskorrespondent Moritz Küpper hat für uns die Sitzung des Innenausschusses im NRW-Landtag beobachtet. Herr Küpper, was wurde denn genau im Innenausschuss besprochen?
Nun, letztendlich ging es um den großen Komplex rechtsextremistische Bedrohung, Terror von rechts, Gefahr für Einzelne, aber auch die Gesellschaft. Und das Ganze stand, das können Sie sich denken, natürlich auch unter dem Eindruck des Anschlages von Hanau, bei dem ja 10 Menschen ermordet wurden. Gestern die Trauerfeier, heute auch die Debatte im Bundestag dazu. Und gerade eben im Landtag, da wurde auch immer wieder darauf Bezug genommen, denn diese rechte Terrorzelle, die Sie da ja gerade eben auch schon geschildert haben, die jetzt identifiziert und ja ausgehoben wurde, hat aus Sicht von NRWs Innenminister Herbert Reul von der CDU eine ganz besondere Eigenschaft.
Das Neue ist, dass es nicht eine feste Gruppe war, sondern aus unterschiedlichen Bewegungen im Netz sich die Oberstrapazierten zusammengefunden haben und eine neue Kampfgruppe gegründet haben. Und das macht die Gefährlichkeit aus, weil sie schwer kalkulierbar war.
Also darum ging es konkret natürlich auch noch einmal um den Fall des Verwaltungsmitarbeiters der Polizei in Hamm, der als mutmaßlicher Unterstützer dieser rechten Terrorzelle gilt, mittlerweile ja verhaftet ist. Und daher gab es nun auch weitere präventive Maßnahmen, Sensibilisierung, die der Minister vorgestellt hat, und zwar in der Form eines neuen Erlasses, wie Reul heute nochmal ausführte.
Ja, weil jetzt allen Behördenchefs eine klare Ansage gemacht worden ist, es gibt das Problem, es gibt es einzeln. Ihr wisst ab jetzt, dass ich als Minister das nicht will. Und ich erwarte, dass ab jetzt, jedes Mal, wenn sowas auftaucht, sofort eingeschritten wird.
Zudem kündigte Reul auch an, dass in allen Polizeibehörden in Nordrhein-Westfalen deshalb eigene Extremismusbeauftragte ernannt werden. Der oder die jeweils Beauftragte sollen Hinweise auf extremistische Einstellungen von Polizisten und Polizeimitarbeitern als Ansprechpartner dann entgegennehmen.
Was Nordrhein-Westfalen betrifft, steht das Polizeipräsidium Hamm ja jetzt besonders im Fokus, weil einer der mutmaßlichen Mitarbeiter der Terrorzelle dort gearbeitet hat. Der Mann ist suspendiert inzwischen. Und dann gibt es noch 3 weitere Verdachtsfälle in puncto auf rechtsextreme Ansichten in der Polizei von Nordrhein-Westfalen. Was wissen Sie darüber, Herr Küpper?
Ja, genau darum ging es. Also insgesamt sind es nun 3 Verdachtsfälle, die im Zuge dieser ganzen Ermittlung jetzt zustande gekommen ist. Also dieser eine Mann, über den wir jetzt gerade auch gesprochen haben, der gehört darunter. Also noch einmal Innenminister Herbert Reul.
Es ist ein ehemaliger, der im Ruhestand ist, da gibt es ein Disziplinarverfahren. Der zweite ist der Bekannte schon festgenommen und der dritte, das war einer, der aufgefallen ist durch Aktivitäten im Netz, als wir dann da waren. Also es haben einfach Kollegen dann auch berichtet. Und das muss aber geprüft werden jetzt alles.
Also das wird noch geprüft, aber ebenfalls offen ist natürlich die Frage, was hat dieser Verwaltungsbeamte, der jetzt im Gefängnis sitzt aktuell, gemacht? Welche Zugänge hat er? Was konnte er einsehen? In der Ausschusssitzung heute wurde nun auch bekannt, dass eben der Verdächtige Zugriff auf Waffendokumente gehabt habe. Über 8000 waffenrechtliche Akten würden nun nämlich auf Unregelmäßigkeiten geprüft. Direkten Zugriff auf Waffen selbst soll der Mann aber nicht gehabt haben. Dennoch für Verena Schäffer, die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, die hier in NRW in der Opposition Personen sind, bleiben da noch viele wichtige Fragen offen.
Ich finde auch noch mal sehr wichtig die Information, dass er Zugriff hatte auf die Einwohnermeldedaten, denn wir wissen aus vorherigen Fällen ja, dass auch solche Daten genutzt wurden, um Bedrohungen gegen Personen auszusprechen. Und deshalb ist es total wichtig, jetzt auszuwerten, welche Daten er genutzt hat und was da genau bei dieser Dokumentation rauskommt.
Soweit also die Grünen-Politikerin Verena Schäfer.
Es ist ja nicht der erste Fall, dass ein Polizist oder auch ein Ex-Polizist oder ein Beamter der Justiz in ein zweifelhaftes Licht gerät, weil er sich rechtsextrem äußert oder im Internet hetzt. Was soll denn ein Extremismusbeauftragter in den Polizeipräsidien bewirken, wie Herbert Reul ihn will?
Naja, er soll eben Ansprechpartner sein. Er soll sozusagen niedrigschwellig das Angebot machen, dass man sich eben, wenn es Informationen gibt, wie eben bei diesem Mann in Hamm beispielsweise, also der hat vor über 10 Jahren schon im Dienst die Junge Freiheit gelesen. Da gab es dann, also ein rechtspopulistisches Blatt, da gab es dann zwar eine Ansprache, aber keinen Vermerk. Es gab dann später Verfahren wegen Urkundenfälschung, dann 2018 Presseanfragen darüber, dass dieser Mann die Reichskriegsflagge auf seinem Balkon gehisst habe. Da gab es wieder kein Disziplinarverfahren. Er trug zudem szenetypische Kleidung, also diese Thor Steiner Pullover, hatte das Europasymbol auf dem Kfz-Kennzeichen seines Autos mit einem roten X überklebt. Also für all das sollen dann diese Ansprechpartner dienen, damit man da eben sensibilisiert ist, damit man das aufnehmen kann, mitnehmen kann. Dennoch gibt es daran auch wiederum Kritik. Leute sagen, dass es innerhalb der Polizei ist, müsste eher eine Ansprechstelle außerhalb der Polizei geben, damit man da nicht als Denunziant tätig sein wird. Aber dennoch, es ist der Versuch des Ministers, dieses Problems Herr zu werden.
Dankeschön. Live aus Düsseldorf waren das Informationen von unserem NRW-Landeskorrespondenten Moritz Küpper. Normalerweise profitieren die Dörfer und Städte im sogenannten Speckgürtel von Berlin ja sehr von der Nähe zur Metropole. Die Bevölkerung wächst in diesen Kommunen, es gibt meist Arbeitsplätze, ja, und die kulturellen Angebote der Großstadt sind auch nicht weit. Die Kleinstadt Velten nördlich von Berlin will nun allerdings nicht mehr so viel Nähe zu Berlin. Im Stadtrat haben CDU zusammen mit AfD und NPD gegen einen S-Bahn-Anschluss und indirekt gegen weitere Zuwanderung aus der Großstadt gestimmt. Der Beschluss sorgt nicht zuletzt deshalb für Aufregung, weil Velten jetzt als Beispiel dasteht, dass Unvereinbarkeitsbeschlüsse der Bundespartei CDU an der Parteibasis doch nicht ganz so ernst genommen werden. Christoph Richter berichtet.
Nee, kann ich nicht verstehen.
Dass sich eine Mehrheit im Stadtrat von Velten gegen einen S-Bahn-Anschluss nach Berlin ausgesprochen hat, sagt Silke aus Velten. Die Anfang 30-Jährige schüttelt energisch mit dem Kopf.
Ich verstehe es gar nicht, weil erst haben sie sich alle für die S-Bahn ausgesprochen und jetzt auf einmal sind sie völlig dagegen. Also ich verstehe diesen Wandel nicht, diesen Gedankensprung auf einmal.
Etwas anders sieht es Janka.
Wir haben ja ein Stückchen in der Nähe Henningsdorf einen S-Bahn-Anschluss und ich denke, bis nach Velten ist es nicht nötig. Also ich finde, das ist zu übertrieben, die Diskussion, ehrlich gesagt.
Die Stimmung in Velten ist gereizt. Die Stadtgesellschaft ist zerrissen. Hintergrund ist die Zuwanderung. Immer mehr Berliner streben in den Speckgürtel und damit auch nach Velten. Weswegen es im Beschluss des Stadtrats wörtlich heißt, unsere Heimatstadt darf nicht zu einer Berliner Vorstadt werden. Nicht jede Kleinstadt muss wachsen. Zudem brauche man keinen S-Bahn-Anschluss nach Berlin, sagt Marcel Siegert. Er ist der Stadtratsvorsitzende und Gründer der Bürgervereinigung Pro Velten. Mit 7 Sitzen stellt man derzeit die größte Fraktion im Veltener Stadtparlament.
Es geht schlicht und ergreifend darum, dass man sich schon genau überlegen sollte, welche Maßnahmen man an erster Stelle trifft und welche an zweiter Stelle kommen.
Der frühere Bundeswehroffizier sagt noch, man wolle keine Berliner Probleme und wehrt sich gegen Zuwanderer. Katja Noack schüttelt mit dem Kopf. Sie sitzt für die SPD im Stadtrat und ist mehr als verwundert über die Entscheidung, dass man in Velten nun den Wohnungsbau auf Eis lege, den S-Bahn-Anschluss blockiere, nur um Zuwanderer auszubremsen.
Und es war ja auch in mehreren Interviews des Herrn Siegert jetzt nachzulesen, dass Zugezogene sich in Velten nicht mehr einbringen, man sich nicht mehr kennt. Dieses Gefühl habe ich nicht. Ich erlebe es anders. Wir selber praktizieren es anders. Von daher kann ich das nicht nachvollziehen.
Jahrzehntelang lag Velten im Schatten der Berliner Mauer. Dass man sich nun 30 Jahre nach der friedlichen Revolution den Eisernen Vorhang zurückwünscht, sorgt für Irritation. Gestimmt hatten für den Antrag entgegen aller Unvereinbarkeitsbeschlüsse die CDU zusammen mit der AfD und der NPD. Damit habe eine schwarz-braune Mehrheit gegen Zuwanderung gestimmt, sagt der Jurist Alexander Moser-Haas, der für die Linkspartei im Veltner Stadtparlament sitzt. Während der Debatte fiel mehrfach das Wort Entfremdung, beschwert sich der Kommunalpolitiker, die AfD hätte argumentiert, es zögen zu viele Ausländer nach Velten.
Was heißt denn das Wort Entfremdung? Woran machen Sie das denn fest? Da kam aber nichts von den Antragstellern, sondern es kam nur was von der AfD und das war ganz klar rassistisch.
Man habe den Eindruck, sagt Moser-Haas noch, als wolle man in der 11.000 Einwohnerstadt Velten die Mauer 2.0. Und das Abstimmungsverhalten von CDU, AfD und NPD sei nicht zufällig passiert, sondern es hätte vorab Absprachen gegeben.
Da fallen Formulierungen wie, wir haben jetzt hier die Mehrheit, da müssen Sie sich dran gewöhnen.
Auch Bürgermeisterin Ines Hübner, SPD, ist über den Stadtratsbeschluss deutlich irritiert.
Die beiden Beschlüsse der Stadtverordneten habe ich erstmal mit sehr großen Bedauern zur Kenntnis genommen. Also das wird in der Außenwirkung unserer Stadt nicht gerecht. Wir sind eine sehr offene Stadt.
Veltens CDU-Fraktionschef Marcel Ruffert will sich zu den Vorgängen derzeit nicht äußern. Er hätte schlicht keine Zeit, schreibt er in einer E-Mail. Für ihn kommt der CDU-Landtagsabgeordnete und das Mitglied der Werteunion Frank Bommer zum Interview. Velten liegt in seinem Wahlkreis. Er habe sich von seinen CDU-Parteifreunden in Velten bestätigen lassen, sagt Bommert, dass die Worte Entfremdung bzw. Überfremdung nie so gefallen seien und ergänzt.
Generell glaube ich, dass doch, sag mal so gerade Alteingesessene sagen, nee, so doll müssen wir nicht wachsen.
Mit dem Aufschrei, dass die CDU zusammen mit der AfD und der rechtsextremen NPD gestimmt habe, kann Bommert wenig anfangen.
Kann nicht sein, dass wir erst schauen, wie stimmen andere ab. Das wird nicht funktionieren, weil dann könnten die immer irgendeinem Antrag zustimmen. Und dieser Antrag wäre dann irgendwo schlecht oder nicht gültig, das kann nicht sein.
Die evangelische Kirche in Velten hingegen warnt in einem offenen Brief vor Abschottung und Ausgrenzung. Wörtlich heißt es da:
Abschottung und die Ausgrenzung von Menschen sind in unseren Augen keine konstruktiven Lösungsansätze für gesellschaftliche Entwicklungen. Parteien und Gruppierungen, die diese vertreten, wollen wir nicht die Gestaltung unseres Gemeinwesens überlassen. Fürchtet euch nicht.
An Marcel Siegert, dem Chef des Stadtrats in Velten, prallen die Vorwürfe ab. Ihm läge die Entwicklung der Kommune am Herzen und die solle man nicht überfordern, weshalb man jetzt erstmal den Zuzug in Velten begrenzen wolle. Man müsse in der Stadt einen Schritt nach dem anderen gehen, denn
wer zu viele Schritte in zu kurzer Zeit geht, der stolpert in der Regel.
In Baden-Württembergs Gefängnissen sitzen zurzeit mehr als 7000 Gefangene Haftstrafen ab, in 17 Justizvollzugsanstalten mit 18 Außenstellen. Etwa 4300 Beamte und Tarifbeschäftigte überwachen den Strafvollzug im Dreischichtbetrieb in den Gefängnissen. Doch es herrscht absolute Personalnot, wie Uschi Götz berichtet.
Immerhin, beschönigt wird nichts, geht es um die Lage der Haftanstalten in Baden-Württemberg, spricht CDU-Justizminister Guido Wolf Klartext.
Ich sehe, dass wir hier in den Jahren zu einer Entwicklung gekommen sind, dass nicht gewährleistet ist, auf jedem Stockwerk rund um die Uhr und ständig mit zwei Bediensteten vertreten zu sein. Das gibt es in keiner Polizeistreife, das gibt es in keinem privaten Sicherheitsdienst, dass nur einer unterwegs ist.
Für eine Doppelbesetzung auf den Etagen fehlt schlichtweg fast überall das Personal, so auch in der JVA Rottenburg am Neckar.
Wir haben momentan zu wenig Personal, um alle Dienstposten, die wir eigentlich aus Sicherheitsgründen und auch um einfach eine adäquate Betreuung der Gefangenen zu gewährleisten. Und dafür haben wir aktuell zu wenig Personal.
Matthias Weckerle leitet die drittgrößte Haftanstalt des Landes. Rund 600 männliche Gefangene sind hier und in einigen Außenstellen untergebracht. Von seinem Dienstzimmer in einem historischen Gebäude blickt der Leiter auf die am Neckar gelegene Bischofsstadt.
Wir haben ein sehr heterogenes Klientel. Wir haben ganz viele suchtkranke Gefangene. Wir haben viele aggressive Gefangene, Gefangene, die psychisch krank sind. Wir haben junge Bandentäter, auch aus dem Bereich der organisierten Kriminalität. Wir haben aber auch alte Menschen, die teilweise Ansätze zur Demenz oder Pflegebedarf haben, bis hin zu Gefangenen, die lebenslange Freiheitsstrafe wegen Tötungsdelikts verbüßen müssen. Diese sehr gemischte Gruppe mit sehr unterschiedlichen Ansprüchen macht die Arbeit für die Mitarbeiter sehr anspruchsvoll.
Schwierige Gefangene habe es schon immer gegeben, erinnert sich Weckerle. Doch die Zahl der Vorfälle in der Haftanstalt sei in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Die Gewalt zwischen den Gefangenen nehme zu.
Also da spielt natürlich auch die Belegungssituation eine Rolle. Die Gefangenen sind sehr eng aufeinander. Es gibt aber auch Schwierigkeiten im Umgang und Herausforderungen im Umgang zwischen Gefangenen und den Mitarbeitern. Gefangene sind in vielen Situationen respektlos, verhalten sich sehr auffällig, oftmals auch infolge einfach von psychischer Erkrankung, verhalten sich die Gefangenen sehr grenzüberschreitend in vielen Fällen. Gefangene werden auch aggressiv gegenüber Mitarbeitern.
Jeder zweite Gefangene in einer baden-württembergischen JVA hat keinen deutschen Pass, so auch in Rottenburg. Das macht die Unterbringung oft besonders kompliziert. Im Unterschied zu fast allen anderen Haftanstalten besteht der Hauptkomplex der JVA Rottenburg aus 20 einzelnen, zum Teil sehr alten Gebäuden. Wäscherei, Gärtnerei, Schlosserei, ein großer Werkbereich und viele andere Arbeitsbereiche finden sich auf dem durch hohe Mauern eingezäunten Areal.
Wo gehen wir jetzt rein?
In die Bäckerei. Oh,
das riecht ja gut.
Jochen Nolte schließt die Tür zur anstaltseigenen Bäckerei auf. Der Mann mittleren Alters trägt eine blaue Uniformjacke. Jeweils 3 Sterne sind dabei auf den Schulterklappen angebracht. Nolte ist Amtsinspektor. Über 10 Jahre war er für die Sicherheit zuständig. Jetzt bildet er als Ausbildungsleiter auch künftige Justizvollzugsbeamtinnen und Beamte aus.
Der Beruf ist sehr intensiv. Also da muss ich auch mit umgehen können. Ich brauche auch draußen ein Umfeld, was mich da ab und zu mal auffängt. Also das kann schon belastend sein hier. Das kann auch sein, mein Wesen draußen verändert sich auch.
Auch das bringt er seinen Auszubildenden bei. Der Beruf ist oft anstrengend. Die Verdienstmöglichkeiten sind, gemessen an anderen Berufsgruppen im Südwesten, nicht gerade rosig. Nach einer 2-jährigen Ausbildung als Justizvollzugsbeamte im mittleren Dienst verdienen Mitarbeiter zwischen 2.700 bis 3.500 Euro brutto monatlich. Zu den Wechselschichten am Tag kommen Nachtdienste sowie Dienst an Wochenenden und Feiertagen hinzu. Es duftet nach frischem Brot. 4 junge Männer holen gerade die letzten Brote an diesem Tag aus dem Ofen. Einige der Häftlinge machen hier eine Ausbildung zum Bäcker.
Ist alles herkömmlich, Sauerteig.
In den Arbeitsbereichen der Gefangenen sei der Personalmangel ebenso spürbar wie auf den Etagen, wo sich die Zellen der Häftlinge befinden. Das erklärt JVA-Leiter Matthias Weckerle.
Auch die Mitarbeiter, die im Werkdienst die Gefangenen bei der Arbeit betreuen, auch die sind alleine oder zu zweit eben einen ganzen Arbeitstag lang mit 20, 25, 30 Gefangenen am Arbeitsplatz zusammen. Auch da oftmals mit sehr schwierigen Gefangenen, die untereinander Konflikte haben und müssen gucken, dass einerseits eben der Betrieb produktiv ist, dass die Gefangenen beschäftigt sind, aber auch, dass nichts passiert zwischen den Gefangenen.
Um genug Nachwuchs zu finden, hat das Land inzwischen eine Bewerberkampagne unter dem Motto »Im Dienst der Gerechtigkeit« gestartet. Und wirbt auch im Netz intensiv für eine Karriere hinter Gittern.
Personalnot im Gefängnis. Uschi Götz berichtete aus Baden-Württemberg.